Wir treffen heute einen der bekanntesten Value-Investoren Deutschlands. Er ist Ökonom, Fondsberater und Autor zahlreicher Bücher. Wir sind zu Gast in der Eifel bei Professor Dr. Max Otto und wollen klären, wie er zum Value-Investor wurde und welche Rolle Arnold Schwarzenegger dabei spielte. Schön, dass wir hier bei Ihnen sein dürfen. Sie leben hier in einem ehemaligen Pfarrhaus, Herr Otto, und das bringt mich gleich zur ersten Frage. Darf man in einem Pfarrhaus überhaupt über Geld sprechen?
Selbstverständlich. Schon im Neuen Testament gibt es die Geschichte von den Talenten, die Männern anvertraut werden und derjenige, der was draus macht. Talente waren Silbergeldeinheiten, der wird auch reich belohnt vom Vater. Die evangelische Kirche, auch die katholische, hat zum Teil ein gestörtes Verhältnis zum Geld, aber es gibt viele Stellen in der Bibel, wo darüber gesprochen wird. Man soll nicht wuchern, also man soll seine Macht nicht ausnutzen, aber natürlich soll man aus dem, was man hat, etwas machen. Ich selber bin auch in einer gläubigen Gemeinde und wir sprechen darüber und selbstverständlich sollte man auch in einem Pfarrhaus über Geld sprechen. Allerdings gab es beim Kauf dieses Pfarrhauses auch im Grundbuch einen Eintrag, dass ich also auf dem Gelände und im Haus keine Handlungen vornehmen darf und soll, die gegen die katholische Kirche gerichtet sind. Dem habe ich mich gerne unterworfen.
Bringt mich auch zu der Frage, wie Sie insgesamt in Ihrem Elternhaus über Geld gesprochen haben. Wie wurden Sie mit Blick auf den schnöden Mammon, wie es ja immer so schön heißt, erzogen?
Wenig. Ich komme aus einem typischen kleinbürgerlichen Elternhaus, idealistisch. Bildung war wichtig. Mein Vater war auch Wirtschafts- und Gewerbelehrer. Also das hat auch immer versucht, meinem Onkel, seinem Schwager damals im Bauernhof so einige Effizienzdinge nahezubringen, was auch funktioniert hat. Also er war durchaus wirtschaftlich interessiert, auch praktisch interessiert, aber oben stand die Bildung, oben stand das Geistige, oben stand das Idealistische, wie es so in Deutschland oft ist, was auch erstmal nicht verkehrt ist. Wir brauchen zwar mehr Geldbildung, aber letztlich ist die Herzensbildung, auch die Charakterbildung und der Idealismus sehr wichtig und den sollten wir uns auch nicht nehmen lassen.
Wollte der junge Max Otte, der ja eigentlich Matthias Otte heißt, eigentlich reich werden? Welche Träume hatten Sie in den 70er Jahren als junger Mann oder als Jugendlicher?
Ich hatte Träume als junger Mensch. Manche haben keine Träume, das ist schade. Ich hatte Träume, aber ich wusste noch nicht so genau. Ich wollte was bewegen. Ich wollte eher bekannt werden, also berühmt als reich. Reich, Geld war mir unwichtig, ist es eigentlich auch heute noch, muss man so sagen. Was ist Geld? Geld ist eine Ausdrucksform für irgendwas. Also eine Zeit lang wollte ich Raketenkonstrukteur und Weltraumforscher werden. Das war mir ganz wichtig. Und das betriebs- und volkswirtschaftliche kam dann erst später.
Wie würden Sie denn dann Reichtum definieren?
Es gibt so viele Arten von Reichtum und unsere heutige Welt verengt das sehr, sehr eng auf monetären Reichtum. Es gibt Herzensreichtum, es gibt Reichtum der Bildung, es gibt natürlich Geld. Geld ist notwendig für gewisse Dinge, aber es gibt so viele Arten von Reichtum und es gibt einen inneren Reichtum und es muss nicht unbedingt äußerer Reichtum sein. Also das sollte jeder für sich definieren. Das ist auch das Wichtige, dass nicht alle demselben Ziel nachjagen. Das wäre so schnöd und so öd und so langweilig. Aber immer mehr tun das. Immer mehr, wenn ich in die BWL-Fakultäten gehe. Ich habe mich ja jetzt doch zurückgezogen vom Uni-Geschäft. Die Studenten sind nett und die sind auch motiviert, aber sind immer genormter. Und das macht mir schon Sorgen.
Die Zeit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre war ja nicht unbedingt dazu angetan, Aktien zu kaufen. Erst recht nicht, wenn man ein junger Mann war. Was war der Impuls bei Ihnen, sich erstmals mit dem Thema Aktie zu beschäftigen?
Also mit der Wirtschaft, mit der Volkswirtschaft habe ich mich in der Oberstufe beschäftigt, fand das auch sehr interessant mit Keynes und mit Geldtheorie, mit Friedman. Also Paul Volcker, der war damals schon Begriff. Also Geldpolitik, da gab es schon Lehrbücher, das fand ich spannend, weil das war aber mehr systemisch. Also ich komme mehr von der Philosophie, von der Gesellschaftswissenschaft, also wie funktioniert eine Gesellschaft, das hat mich interessiert. Nicht so sehr, wie verdiene ich Geld. Aber dann habe ich beim leider viel zu frühen Tod meines Vaters 1983 ein paar VW-Aktien geerbt und das hat mich natürlich mit dem Thema dann schon sehr direkt in Verbindung gebracht. Schade, ich habe sie irgendwann relativ bald verkauft. Schade, ich hätte sie behalten sollen. Aber als junger Mensch ist nicht jeder ein Warren Buffett, der so konsequent in jüngster Jugend oder schon Kindheit, dass ich habe auch als Kind schon gehandelt, ich habe Geld verdient, ich habe viel Nachhilfe gegeben, ich habe mit China-Böllern gehandelt, das war ein schwungvoller Arbitragehandel, die konnte man damals noch, wenn man die Quellen hatte, vor Silvester kaufen. Nach Silvester, wenn alles verschossen war, waren die auf einmal das Dreifache wert. Also da habe ich auch schöne Arbitragegewinne eingestrichen. Also geschäftstüchtig war ich, habe Kirchenblättchen ausgetragen wie der Buffett. Aber die ersten Aktien hatte ich 83 und ich habe das eher nicht wirklich systematisch betrieben und habe sie auch irgendwann verkauft.
Wären Sie damals zu mir in die DDR gekommen, hätten Sie die China-Böller auch für viel, viel Geld, zwar Ostmark, verkaufen können, dann da war es Goldstaub, aber das vielleicht nur am Rande. Herr Otte, war Ihnen Warren Buffett, Sie haben ihn gerade erwähnt, war der Ihnen damals schon ein Begriff?
Nein, den Warren Buffett habe ich als Begriff ganz, ganz spät wirklich kennengelernt. Da war ich schon 30, glaube ich. Vielleicht hat man den Namen mal vorher gehört, aber es war mir kein Vorbild, es war mir kein Begriff. Ich habe mit Anfang 20 Kurse in Finanzbilanzanalyse gemacht, habe also das systematische Investieren, das Untersuchen von Unternehmen anhand eines hervorragenden Praktikers an der American University kennengelernt. Hat mir auch viel Spaß gemacht, aber dann hatte ich erstmal, als mein Abschluss da war, Aufträge an der UNO. Ich habe als junger Mann Gutachten machen dürfen, wie die UNO-Entwicklungshilfe zu reformieren ist auf höchster Ebene. Da war ich 25. Das ist natürlich ein Riesen, eine Ehre und auch ein Riesenansporn, aber da trat das mit dem Investieren erstmal für einige Jahre in den Hintergrund.
Ich möchte mit Ihnen wieder noch mal ein paar Jahre zurückgehen zu Ihren ersten Aktien. Nun gut, die ersten Volkswagen-Aktien, haben Sie gesagt, leider viel zu früh verkauft, aber dennoch mussten und wollten Sie ja dann auch eigene Investments tätigen. Erinnern Sie sich noch, welche Aktien Sie sich persönlich gekauft haben? Was war Ihr Wunsch dabei?
Ja, ich hatte dann Telefonica-Aktien, auch die hätte ich behalten sollen. Auch die hätte ich behalten sollen. Es war tatsächlich so, dass mir Geld damals noch nicht so wichtig war und dass ich, das war 3485, und dass ich das Interesse daran verloren habe, weil ich so viel spannende Dinge in der Politik, in der Gesellschaft gesehen habe. Ich komme auch aus einem politischen Elternhaus, dass da erstmal das Interesse eingeschlafen war.
Sie haben in Köln und in Washington studiert, haben die UNO jetzt schon erwähnt. Muss ich natürlich fragen, was hat Sie an Amerika gereizt? Warum waren Sie so gern drüben?
Irgendwie habe ich als junger Mensch schon gemerkt, dass Europa abgemeldet ist. Es war traurig, aber dass also die spannenden Dinge oft drüben passieren. Ich meine, ich habe mal in der Autobiografie von Max Schmeling gelesen, der hat das schon in den 20ern oder schon ganz früh gewusst, wenn ich im Boxen was werden will, dann muss ich auch mal nach Amerika gehen. Und aus einer nüchternen Analyse der Lage, ich liebe meine Heimat, ich liebe Deutschland, aber aus der nüchternen Analyse der Lage gesagt, du musst dich auch in Amerika beweisen, was mir in gewissem Maß auch gelungen ist.
Mhm. 1986, Herr Otte, und wir sind nach wie vor in den 80er Jahren und wir sind weitestgehend in Amerika, hatten Sie ein Schlüsselerlebnis? Ich habe das recherchiert und nachgelesen. Eine Hauptrolle spielte der eingangs erwähnte Arnold Schwarzenegger. Was ist passiert?
Ja, also das war so ein Aha-Erlebnis, muss ich sagen. Der Schwarzenegger hatte damals seine ersten Filme. Ich war übrigens zu dem Zeitpunkt gerade in Europa, aber und saß in einem Kino in Barcelona und habe mir, das muss schon 85 gewesen sein, habe mir den Terminator angeguckt auf Spanisch. Da wird ja nicht so viel gesprochen, also hat man eine gewisse Chance, das auch zu verfolgen. Ist ja auch ein Kultfilm. Und irgendwie habe ich nachgedacht über die Figur Arnold Schwarzenegger, der da aus einem begrenzten Talent sehr viel gemacht hat, und habe mir überlegt, bis dahin, wie gesagt, idealistisches Elternhaus. Ich habe mir überlegt, vielleicht Staatsdienst, vielleicht Staatssekretär, also irgendwo an Gesetzgebung, an Politik mitarbeiten, Professor, das waren so die Ideen, die man in einem bildungsbürgerlichen Elternhaus halt hat. Und das ist ja auch sehr ehrenwert. Und beim Schwarzenegger fiel mir dann irgendwann auf, der hat sich eine ökonomische Basis geschaffen, der hat sich eine Marke geschaffen. Und das war schon ein Einfluss auf mich, zu sagen, Mensch, du musst dir eine Marke schaffen, du musst eine ökonomische Basis schaffen, die von dem System in gewisser Weise unabhängig ist, wo du dich selber etablierst, auch mit einer festen Basis, und dann kannst du gucken, was du damit machst.
Mhm. Er ist Politiker geworden am Ende, Herr Otte.
Das auch noch und sogar zwei Legislaturperioden, was man ihm auch nicht zugetraut hätte. Leider hat er sich zum Ende dann doch durch seine vielen Affären stark selbst beschädigt. Er war ja wirklich eine Ikone. Mittlerweile merkt man halt, dass da auch natürlich menschliche Schwächen en masse sind. Aber er hat vieles von dem, was er sich vorgenommen hat, durchgezogen. Meine Politik ist immer noch spannend, aber im Moment bin ich mit Leib und Seele Fondsmanager und Fondsberater und werde das wohl auch eine Weile noch machen für meine Investoren.
Und unser Thema ist ja auch, wie Sie Value-Investor wurden. Und da müssen wir über 1987 reden. Großer Crash im Jahre 87 heute. Wissen Sie noch, wo Sie damals waren und wie Sie diesen Crash erlebt haben und was Sie vor allen Dingen für Erkenntnisse daraus gezogen haben?
Ich weiß das sehr genau. Denn ich war tatsächlich am Tag des Crashs, den zweiten Tag, auf dem Parkett der Frankfurter Börse als Praktikant bei der damals Frankfurter Sparkasse von 1822. Ich war gerade aus den USA zurückgekehrt, hatte da meine ersten Kurse, Bilanzanalyse gemacht, machte jetzt mein Diplom fertig in Deutschland und war Werkstudent bei der 1822, die damals Marktführer im Optionsscheinhandel war in Deutschland. Das war ja noch ein sehr kleines Segment. Und dann durfte ich mit aufs Parkett. Und am zweiten Tage rumste es. Und da kamen Leute, die man lange nicht gesehen hatte, aus den Löchern. Da war das Parkett wieder voll, was ja schon damals durch den Computerhandel zum Teil gelitten hatte. Es wurde zwar noch gehandelt auf dem Parkett, aber schon nicht mehr so viel wie zu Hochzeiten. Und da war es voll und das war natürlich schon eine beeindruckende Sache. Aber ich habe es jetzt als Erlebnis wahrgenommen, auch als bildend. Es hat mir wieder eine Angst vor Crashs. Noch ein besonderes, aber eine besondere Affinität insofern, als dass ich ein Jahr früher im Institute for International Economics, heute Peterson Institute, ein sehr einflussreicher Think Tank, wo ich Praktikant war, in den mich Gerhard Fels, der damalige Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, gebracht hatte. Und ich hatte ja nichts. Ich kam aus einem Elternhaus ohne Verbindungen. Irgendwie muss ich ihm aufgefallen sein, vielleicht besonders frech, besonders nah, so weiß, keine Ahnung, vielleicht auch ein paar kluge Sachen. Und er hat mir tatsächlich geholfen, da eine Praktikumsstelle zu bekommen. Und da habe ich Charles Kindleberger gehört, den Crashforscher, der aus seinen der hat ja auch die europäische Wirtschaftsgeschichte gut aufgearbeitet. Ich habe seine Ausführungen zur Tulpenblase gehört. Und da habe ich mir gedacht, aha, das erinnert dich an deine alten Vitalphilosophen, Le Bon, oder der war ja kein Vitalphilosoph, aber der hat über die Psychologie der Massen in den 19. Jahrhundert was geschrieben, oder Ortega y Gasset, Aufstand der Revolte der Masse. Dass also tatsächlich Finanzmärkte eben nicht rational sind, wie es die Ökonomen sagen, sondern hoch irrational. Und dass es immer wieder zu Übertreibungen der Psychologie kommt. Und das verbunden vielleicht mit der Bestätigung des Finanzcrashs von 87 hat mir also einen Blick auf die Finanzmärkte gebracht, wie ihn auch die Value-Investoren teilen, dass Mr. Market, wie ihn Benjamin Graham nennt, sehr irrational ist und dass Finanzmärkte extrem von der Psychologie getrieben sind und eben kurzfristig nicht rational sind.
Ein paar Jahre später, Anfang, Mitte der 90er Jahre, das haben Sie mir im Vorfeld verraten, das fand ich ganz spannend, da haben Sie selbst gesagt, da fand ich ein paar andere Dinge interessanter. Was waren das in den 90er Jahren?
Das war die späten 80er Jahre vor allem und dann eben das, was darauf folgte. Ich habe als 25-Jährige die Chance gehabt, ganz oben mit den Spitzen der UNO zu sprechen und Vorschläge zur Reform der Entwicklungshilfe zu machen. Ist dann nicht viel draus geworden, wie das meistens so bei so Gutachten ist. Ich war aber natürlich mit viel Enthusiasmus bei der Sache. Und wenn man einmal dann auf so einem Pferd ist, dann folgen da auch weitere Folgeaufträge, dann ist es vielleicht so, wie dass man auf einen 5000er steigt, aber eigentlich wollte man ja auf den Mount Everest. Da muss man erstmal wieder runtersteigen von diesen 5000. Ich war dann etabliert in der Politikberatung, in der Beratung von großen Organisationen und den Stempel hat man weg und da hat es auch dann bis 97, 98 gedauert, bis ich quasi den Kurs wieder anpassen konnte. Deswegen glücklich sind die, oder vielleicht auch nicht, die wie Warren Buffett ganz früh wissen, was sie wollen. Vielleicht sind sie aber auch nicht so glücklich, weil ihnen die vielen Erfahrungen fehlen, auch die Erfahrung des Scheiterns, dass man was neu anfängt. Also da habe ich vieles neu angefangen und wusste dann eben ab 1998, 1995, 96 habe ich das systematische Investieren nach Kennzahlen wiederentdeckt, noch nicht das reine Value Investing, aber das intellektgetriebene, systematische, rationale Investieren. Und ab 98 wusste ich eigentlich, dass ich Value Investor werden will.
Haben wir also schon mal zumindest ein Datum gefunden.
Da war ich aber 34.
Ja, genau. Das entwickelte sich ja noch. Und das wollen wir natürlich auch in dem Gespräch noch weiterentwickeln. Herr Otte, wir sind jetzt bei 98, 99. Das war der Beginn der New Economy, die ja dann gipfelte in der Tech-Blase, die dann ja auch platzte. Das Geld schien auf der Straße zu liegen Ende der 90er Jahre, hatte ich den Eindruck. Werte haben sich verdoppelt binnen kürzester Zeit. Damals war eine Vision geboren worden, wie Sie es sagten, die dann dann Grundlage für die Gründung all Ihrer Unternehmen war. Was war das für eine Vision?
Das war im Dezember 98 oder November, so genau war es, Ende November, Anfang Dezember, als ich dann tatsächlich durch einige geschickte Artikel und auch gute Artikel draufkomme, Deutschland braucht, und ich saß in Boston als Assistenzprofessor und hatte gerade dort angefangen, aber Visionen, die lassen sich eben nicht so timen, und jetzt war ich gerade, ich hätte auch da eine Lebensstellung mir erarbeiten können, und ich hatte gerade angefangen mit dieser Position, und dann habe ich diese Artikel gesehen und habe gesagt, Deutschland braucht eigentlich einen internetbasierten Finanzinformationsdienst, der frech und lustig, aber zeitgemäß und vor allem fundamental orientiert Aktien analysiert. Das war die Geburtsstunde des damaligen Investor Village. Und seitdem bin ich am Thema dran.
The Motley Fool war damals etwas, was Ihnen nicht nur Freude gemacht hat, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Die hatten diese freche Schreibe, die Sie so mochten. War das dann sowohl eine Chance für Sie, dass Sie sich mit diesem Thema durch The Motley Fool beschäftigt haben, aber auch eben halt ja eine ganz negative Erfahrung, weil es ist ja am Ende des Tages sehr unschön auseinandergegangen.
So ist das manchmal. Und da ist es dann vielleicht mein idealistisches Elternhaus, dass ich also immer nach Win-Win suche und denke, da ist für beide Seiten was drin. Ich wollte also Partner werden, also Mitgesellschafter einer europäischen oder deutschen Motley Fools. Was ich damals noch in meiner, sagen wir mal, Naivität, kann man durchaus sagen, in diesen Dingen zumindest. Mittlerweile habe ich viele, viele Erfahrungen gemacht, auch viele negative, viele positive. Nicht gesehen habe, ist, dass es da zwei Leute gab in London, die Europazentrale spielen wollten, die natürlich gar kein Interesse hatten, dass ein deutscher Partner hochkommt. Ich habe ein Team zusammengestellt. Am Ende ist es so ausgegangen, dass das Team übergewechselt ist zu Motley Fool, und mich hat man mit wenig Geld abgefunden. Immerhin, es gab eine kleine Abfindung, es waren 5.000 Dollar, also es war mehr so ein Shake Hands, Dankeschön.
Symbolik,
aber immerhin gab es ein nettes Symbol. Das hat mich sehr getroffen. Auf der anderen Seite konnte ich alleine weitermachen, auch dann nochmal mit einem Joint Venture Partner. Auch das ist leider, hat nicht funktioniert, und seit 2003 bin ich mein eigener Herr komplett, und das ist auch wichtig gewesen. Wichtig war auch, dass ich 2001 Professor in Worms wurde, mit einer vollen Stelle. Das gab mir die notwendige Unabhängigkeit, dann auch als eigener Unternehmer und als mein eigener Herr, das Ding ganz klein, aber nachhaltig aufzuziehen.
Sie haben ja dann auch Ihren eigenen Börsenbrief gegründet, und Sie haben das Institut des IFVE auch 2003 gegründet. War das dann so ein Zeitraum, wo Sie das Gefühl hatten, erstmals angekommen zu sein, erstmals wirklich Spaß und Freude in dieser Selbstständigkeit zu finden?
Spaß hatte ich vorher schon, gepaart mit vielen Kopfschmerzen und vielleicht damals auch schon einigen Haaren, die ausgefallen sind. Also mit der Vision Ende 98 wusste ich, was ich wollte. Finanzinformationen, Finanzberatung, Value Investing, fundamental, no nonsense, no bullshit, keine versteckten Gebühren, Fairness. Direkt an den Privatanleger herantreten, dieses ganze institutionelle Blabla und diese ganze Mist, den die Branche so vor sich her schiebt, nicht mitmachen wollen. Lieber klein, lieber meins, lieber direkt für den Kunden, meinem Kunden in die Augen schauen. Das Prinzip gilt bis heute für meine Geschäftspartner und auch für meine Beratungskunden. Ich tue mich schwer mit Institutionen, wo 5, 6 Leute mitreden und wo das im Bauch der Organisation immer weiter rumort und irgendwann kommt eine Entscheidung oder auch nicht. Also ich möchte einen Gesprächspartner haben, der mir sagt, ja oder nein, so machen wir es so, so machen wir es nicht. Ich möchte da wirklich jemanden haben, der mir in gewisser Weise ebenbürtig ist, indem er auch sagt, das will ich nicht. Das hat lange gedauert, bis das Unternehmen stand, aber angekommen in gewisser Weise war ich 98 mit dieser Vision, denn sonst würde man nicht eine Lebensstellung oder mögliche Lebensstellung an einer bekannten Universität, das war die Boston University, kündigen und mit relativ wenig Finanzressourcen ins kalte Wasser springen und zu versuchen, selber was hochzuziehen.
Aber angekommen ist trotzdem ein gutes Stichwort, denn Sie sind dann 2004 erstmals angekommen, nämlich bei Warren Buffett. Waren erstmals bei der berühmten Hauptversammlung in Omaha. Woodstock des Kapitalismus wird diese Veranstaltung ja auch genannt. Ist mittlerweile riesig groß. 40.000 Menschen sind da jüngst wohl gewesen, hat man lesen dürfen, Herr Otte. Warum sind Sie 2004 zu Warren Buffett gefahren und mit welchen Eindrücken kamen Sie wieder zurück?
Also es ist natürlich auch eine Sache, die einem Impulse gibt. Ich kenne viele, die fahren da jedes Jahr hin. Das ist mir viel zu weit. Ich kenne Amerika. Ich lese viel lieber Warren Buffetts Geschäftsberichte, als dass ich den Worten des Gurus lausche. Denn Buffett ist zunächst einmal, das muss man wissen, Geschäftsmann. Und in zweiter Linie Educator, also Volkserzieher, wenn man es so sagen darf. Das macht er auch gern, das macht er auch gut, aber er wird einem immer nur das sagen, was ihm gerade in seine Geschäftsstrategie passt. Er ist grundehrlich, das ist keine Frage. Man darf nur nie auf dem anderen Tisch in der Verhandlung mit ihm sitzen. Also das hat man keine Chance. Er ist einfach ein genialer Verhandler, weiß genau, was er will. So, und das war ein Bündel von Motiven. Natürlich war ich gespannt darauf, was da passiert. Es gibt viele Deutsche und andere Investoren, die man dort kennenlernt. Und auch das war, also es gibt einen Investorenkreis, der sich da regelmäßig trifft, war sehr gut fürs Netzwerk. Auch der Austausch der Ideen mit anderen deutschen Investoren. Es war toll, ich war dann 2008 nochmal da, aber ich bin keiner, der jedes Jahr hinfährt. Ist mir die Anreise viel zu weit und Amerika kenne ich und so spannend ist Omaha auch nicht.
Und der Value-Investor Otte will ja auch nicht den Value-Investor Warren Buffett kopieren. Gab es so einen Moment, so einen Zeitpunkt, Herr Otte, wo Sie Ihre eigene Philosophie kreiert haben? Auch mit Blick natürlich, vielleicht wussten Sie es noch nicht so genau, was das Thema Fondsberatung anbelangt, aber wann war diese Philosophie, diese Otte-Philosophie fertig? Auch Königsanalyse, Stichwort beispielsweise.
Ja, die Königsanalyse haben wir ja schon länger gehabt. Ja. Die wird immer weiterentwickelt. Aber die Philosophie war zum Glück ziemlich genau dann fertig, als wir auch die ersten Fonds auflegten, die gar nicht auf meine Initiative kamen. Also es ging los mit dem Finanzverlag, 1998, dann 2003 mein eigener und dann ab 2001, die New Economy war ja zusammengebrochen, habe ich auch Privatkunden genommen in der Portfolioberatung, in der, was ja viele Finanzinstitute damals schon nicht mehr gemacht haben und heute schon gar nicht mehr. Also einem Kunden nicht das Vermögen verwalten, sondern Einzeltitelberatung. Das hat auch sehr geholfen ökonomisch und der Investmentansatz, Philosophie ist mir fast ein bisschen viel. Philosophie, das ist Hegel, das ist Kant, das ist ein Ansatz, das ist eine Technik und es ist eine Mischung aus verschiedenen, also meine Investmenttechnik, die kam, das andere ist so überhöhend mit Philosophie, also, und auch eine Firmenphilosophie, also ich finde das sehr, sehr vermessen davon. Das sind Ansätze, sind Werthaltungen, die, ja, die Technik war dann tatsächlich ungefähr 2007, 2008 ausgereift und rund. Auch Buffett hat ja ganz viele verschiedene Investmentansätze gefahren. Er passt sich immer seiner Größe an. Er war ja auch mal ein Hedgefonds, nur als er dann zu groß wurde, hat er eben Langfristanlage in börsennotierten Aktien gemacht. Und bei mir waren die Investoren, die Vorbilder waren Bruce Greenwald bzw. Einfluss. Es war Francisco Garcia Paramis, einer der besten europäischen Value-Investoren, der war bei Best Inver. Es war auch sicherlich Buffett, aber es war auch Ben Graham. Also ich darf es so umreißen, von Bruce Greenwald habe ich nochmal die verschiedenen Stufen, der ist ja auch Professor für Value Investing, einer der wenigen. Also was unterscheidet meine Suchstrategie von der wirklichen Bewertung? Die meisten Menschen kippen das zusammen. Also wenn ich Kennzahlen analysiere und habe dann interessante Unternehmen, dann ist für viele der Investmentansatz, des Investmentprozess vorbei. Dann geht es aber erst los mit der Bewertung. Also Kennzahlen sind eher Suchstrategie. Also diesen Prozess zu zergliedern, auch die verschiedenen Bewertungsmethodiken zu zergliedern, habe ich von Bruce Greenwald nochmal vertieft bekommen. Von Francisco Garcia Paramis habe ich, dass man sich auf wenige Unternehmen konzentriert, die aber über einen langen Zeitraum begleitet und auch mal aktiv handelt. Also wenn ein Unternehmen, das man gut kennt, über den inneren Wert hinausschießt, verkauft man es und dann kauft man es auch mal wieder. Berkshire haben wir mehrfach im Portfolio gehabt. Das ist für uns kein, in dem Sinne, das hält man nicht ewig. Wenn das mal zu teuer ist, verkauft man es auch mal und wartet, bis es wieder billiger wird. Das habe ich von Paramis und von Buffett. Dieses natürlich die Suche nach marktbeherrschenden Unternehmen mit guten langfristigen Wachstumsaussichten. Aber Ben Graham, den Lehrmeister von Buffett, den machen wir genauso gern. Also wenn mal was sehr, sehr billig ist und hat Chancen auf eine deutliche einmalige Erholung, auch ohne dass es langfristig wächst, machen wir das auch.
Um zurück auf unseren Zeitstrahl zu kommen, wir sind jetzt 2004 waren Sie in Omaha, 2008 waren Sie in Omaha und irgendwo in der Mitte drin, Herr Otte, sind Sie zum Schriftsteller geworden, zum Autor geworden. Waren Sie natürlich vorher auch schon, haben viel geschrieben, ja, vorher schon, ja, keine Frage. Aber da war das berühmte Buch Der Crash kommt natürlich, auf das Sie heute noch angesprochen werden. Manch einer sagt seitdem, Sie haben es selber auch formuliert, es gab Cash Professor, das hören Sie selbst gar nicht gern, wie ich weiß. Aber die Frage muss lauten, was bedeutet Ihnen rückblickend dieses Buch ganz persönlich?
Sie meinen Crash Professor.
Ja.
Also es ist nach wie vor ein Buch, zu dem ich sehr stehe, weil ich im Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte habe ich dann später auch mal aufgelistet, wie ich zu dieser Prognose kam. Ich habe mich gegen den Mainstream gelehnt, auch gegen die Front der Ökonomen. Ken Rogoff hat dann, Ken Rogoff nicht, ein anderer berühmter, Larry Summers und ein paar andere haben kurz vorher noch gesagt, der Konjunkturzyklus ist besiegt und man kommt, größere makroökonomische Krisen sind nicht mehr zu erwarten, weil es eben diese Great Moderation gab. Also der Mainstream der Ökonomie sagte, wir sind jetzt in einer Moderation, das ist alles gemächlicher, wir haben das irgendwie gelernt. Und ich habe gesagt, nein, menschliche Verhalten, menschliche Krisen, die brauen sich zusammen, irgendwann brechen sie aus. Und das kommt dann meinen philosophischen Grundüberzeugung sehr nah, dass menschliche Geschichte diskontinuierlich ist, dass sich gute und schlechte Zeiten miteinander abwechseln, dass es ruhige Zeiten gibt, dass es stürmische Zeiten gibt. Das kommt auch meinem starken Hang zur menschlichen oder zur Geschichte, also zum Studium der Geschichte sehr nahe. Und irgendwann 2004, es gab verschiedene Anzeichen. Und selbst da habe ich 1989 das erste Mal etwas gesehen, was mich auf die Idee gebracht hat, vielleicht irgendwann mal sowas zu schreiben. Das war ein Buch eines indischen Ökonomen, der in den USA publiziert hatte, The Great Depression of 1990. Das Buch war ein absoluter Bestseller und hatte ein paar ganz richtige Gedanken. Also ungleiche Verteilung des Vermögens, was zu einer Unterkonsumption führen kann, was zu einer Häufung des Vermögens oben führt. Dann habe ich zu viel in Finanzmärkten, zu viel Spekulation, zu wenig Realwirtschaft. Da waren ganz interessante Gedanken drin. Und das war schon, das Buch hatte ich gelesen und Ende der 90er mehrten sich die Anzeichen. Also 2003 habe ich was von Prechter zur Deflation gelesen. Auch Günter Hannig hat da was geschrieben. Also Günter Hannig schreibt teilweise interessant, teilweise schießt auch über das Ziel hinaus. Also es mehrten sich die Anzeichen. Dann habe ich geschaut und dann kam Fortune 2004 mit einem Aufsatz, Is the housing boom over? Und diese verrückte Häuserblase in den USA, die hatte ich schon verfolgt. Das kleine Häuschen, in dem wir wohnten, es kostete Anfang der 90er 120.000, 130.000 Dollar. Dann ging das Anfang der 2000er für 360.000 Dollar über den Tisch und dann war ich nochmal da 2006 oder so, da sollte es 700.000 Dollar kosten. Und jetzt habe ich wirklich gesagt, jetzt ist die Zeit reif für eine große Eruption, für eine Entladung und habe basierend nicht auf meinem reinen Ökonomenwissen, sondern auf dem Wissen der Wirtschaftskrisen, was ich von Kindelberger mitgebracht hatte, basierend auf dem Wissen der menschlichen Natur, auch der Bewegung in China und so weiter, habe ich dieses Buch geschrieben. Es wird wahrscheinlich 2008, vielleicht schon 7, 9 oder erst 10, dieser große Crash kommen und der wird radikal werden.
Das lassen wir mal sacken, ganz kurz. Dazu haben wir auch unsere anderen Interviews immer wieder, auch in den aktuellen Situationen, Herr Otte. Sie sind jetzt Mitte 50, das ist kein Geheimnis. Und nach wie vor, und das merkt man auch, voller Tatendrang. Frage an Sie, wollen Sie es Warren Buffett nachmachen und bis ins hohe Alter Value Investor sein, Vorbereiter bleiben und auch so aktiv sein? Warren Buffett ist mittlerweile weit in den 80ern.
Der ist sehr aktiv und er ist natürlich ein Genie. Also er ist unerreicht. Ich fände das Leben ziemlich arm, der 60 Jahre lang investieren. Also er spielt natürlich auch Ukulele, die hat er gelernt, um damals den Vater seiner langjährigen Frau zu beeindrucken und wie auch immer. Also er ist natürlich schon beweglich und macht viele Dinge, aber ich finde es ehrlich gesagt ein Tunnelleben. Trotz allem, hat hohe ethische Wertmaßstäbe, er ist ein toller Mensch. Und wenn Sie überlegen, dass ich aus einem bildungsbürgerlichen Haushalt komme, dass mir Bücher, dass mir Bildung sehr wichtig ist, gibt es natürlich viele andere Dinge. Ich bin meinen Kunden verpflichtet, meinen Investoren. Ich habe gesagt, ich gehe mit voller Kraft zurück an die Fonds. Das hat sich ja auch sehr, sehr positiv in der Performance ausgewirkt. Wir haben seit 01.01.2017 haben wir fast 20% Performance, liegen weit vor den Indizes, liegen weit vor den großen Vergleichsfonds. Das möchte ich weitermachen. Ich will da natürlich für meine Kunden da sein, auch mit wirklich mit Energie ran. Aber es ist natürlich auch schön, wenn man Potenziale entwickeln kann, wenn man Menschen findet, die das auch zum Teil übernehmen können. Das heißt, also das ist auch eine große Ambition von mir. Ich will nicht der beste Value Investor sein, sondern ich will Fonds haben, die sehr gut performen, die im Konkurrenzvergleich sehr weit vorne stehen, die dann auch von einem Team getragen werden, wo auch Menschen sich weiterentwickeln können, die auch selber Verantwortung übernehmen im Fondsmanagement. Das ist mein Traum. Ich komme dann aus dem Lehrerhaushalt, also Menschen zu begleiten, zu entwickeln, um dann diese tolle Performance auch irgendwann von mir selber unabhängig zu machen.
Und damit sind wir beim Fazit angekommen unseres schönen Gespräches, Herr Otte. Ein bisschen was haben Sie mir fast schon vorweggenommen, weil ich wollte Sie fragen, was treibt Sie jetzt noch an, mal jenseits beispielsweise auch des Fondsmanagements und was, welche Ziele hat man da letztlich auch noch? Ich würde es vielleicht jetzt nochmal in eine andere Frage kleiden wollen. Sie können natürlich trotzdem das nochmal mit formulieren. Welche Erkenntnisse aus all den Jahren und Jahrzehnten, Sie haben uns teilhaben lassen in der letzten halben Stunde daran, ist für Sie vielleicht so die Quintessenz, das Wichtigste, was Sie eben halt dann auch an die jungen Leute weitergeben möchten?
Ja, bleib der, der du bist, vor allem erkenne, wer du bist. Das hat bei mir doch einiges gedauert mit Sackgassen, mit Scheitern. Was treibt dich wirklich an? Also mache das von Anfang an, was du auch machen würdest, wenn du schon Geld hättest. Klingt jetzt einfach, aber es ist eine ganz wichtige Maxime, die kommt übrigens von Warren Buffett. Wähle den Job, den du machen würdest, wenn du schon finanziell unabhängig wärst. Also wenn die Leute dann sagen, mit 50 will ich mich zur Ruhe setzen, so ein Quatsch, was machst du dann? Also da kann man sich irgendwann in die Bar setzen und Margaritas trinken, aber das ist spätestens nach 2 Wochen langweilig. Also finde etwas, was dich wirklich bewegt. Für mich ist es das Fondsteam, was natürlich die Arbeit macht, riesigen Spaß. Es ist aber auch die Zukunft Deutschlands, das muss ich sagen. Also da bringe ich mich ein, weil ich glaube, dass dieses Land auf einem ziemlich falschen Kurs ist. Das bewegt mich und da werde ich sicherlich auch mich weiter einbringen.
Aber ich merke, wir haben beide die Jobs gefunden, die wir immer wollten, wo wir Spaß haben. Sie geben gerne Antworten, ich stelle gerne Fragen. Insofern war das eine ziemlich gute Mischung für dieses Gespräch. Heute nochmal herzlichen Dank dafür, dass wir hier bei Ihnen sein durften, dass Sie uns teilhaben lassen an Ihrer Geschichte, wie Sie Value Investor wurden und natürlich ganz viel Erfolg für Sie.
Dankeschön.
Und Ihr Team. Herzlichen Dank.
Danke.